Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Demut und Dankbarkeit, dass es einem besser geht. Also wenn man morgens aufwacht, kann man ja auch schon mal, sagt man, ja, das sagen die ja, für was soll ich dankbar sein? Mein beschissenen Leben. Wenn ich morgens aufwache, dann bin ich schon mal dankbar, dass ich aufwache. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich aufwache. Ja? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben, Harald Glöckler hier mit einem neuen Podcast. Wir haben einen ganz bezaubernden Gast und ich würde sagen, er soll sich einfach mal kurz selbst vorstellen. Hallo, vielleicht möchten Sie mal kurz sagen, wer Sie sind.
Schönen guten Tag, Herr Glöckler. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf im Podcast. Ich heiße Dieter Pallar, ich bin 51 Jahre alt, gebürtig in Berlin mit persischen Wurzeln.
Sehr schön. Ich freue mich sehr. Und erst einmal in Berlin geboren. Welchem Stadtteil von Berlin sind Sie geboren?
Also ich bin geboren in West-Berlin, damals tatsächlich im Mariendorfer Krankenhaus in Neukölln.
Und auch aufgewachsen in Neukölln?
Die ersten Jahre, ja.
Okay, so. Und Sie haben persische Wurzeln, das heißt Ihre Eltern beide aus Persien oder ein Teil?
Beide. Also meine Mutter ist auch gebürtige Perserin. Mein Vater, der leider 2007 verstorben ist, war gebürtig im Aserbaidschan, aber später dann ja wohnhaft im Iran und dann in Deutschland.
Ja, erzählen Sie mal von sich. Wie war so Ihre Kindheit und wie sind Sie aufgewachsen? Ich fange immer mit der Kindheit an, weil da liegt so das ganze Geheimnis des Lebens drin. Und wir beschäftigen uns ja auch ein ganzes Leben mit unserer Kindheit, mehr oder weniger. Und was hatten Sie für Träume und was wollten Sie mal gern beruflich werden? Jeder hat ja so seinen Traum und sagt, der eine will Polizist werden, der andere Schlagersänger. Ja, was war denn so Ihr Traum?
Tatsächlich war meine Kindheit ein bisschen zwiegespalten. Also innerhalb der Familie war das sehr wohlbehütet und liebevoll, aber außerhalb der Familie, auch in der Schule übrigens, auch damals in Berlin, obwohl Berlin sich ja so weltoffen nennt, war es doch mit unglaublichen Schwierigkeiten und Vorurteilen behaftet. Also ich habe sehr gelitten als Kind in der Schule, insbesondere auch in der Grundschule, als Kind mit dunkleren Haaren und einer, ich sage mal, in Anführungszeichen nicht deutschen Herkunft, war ich doch ziemlich Mobbing ausgesetzt. Das Schlimme daran war, dass es damals halt die ältere Lehrerschaft war, die das auch mitgemacht hat. Es waren dann nicht nur von Klassenkameraden, sondern tatsächlich auch von Lehrern ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, schlechter benotet, nicht gefördert, immer so das Gefühl gehabt, unwillkommen zu sein. Und das hat einen dann doch schon ziemlich geprägt. Und das hat mich als Kind immer stutzen lassen, traurig gemacht. Wieso passiert mir das? Ein Kind versteht das nicht. Nur war das so, dass ich das zu Hause nicht angesprochen hatte. Ich habe das so mehr für mich behalten. Und es war für mich unschön, die Schulzeit, und sehr traurig und mit Unverständnis verbunden, so dass ich schon früh gemerkt habe, dass ich so eine Aversion gegen Ungerechtigkeiten habe. Dass man diese Ungerechtigkeiten beheben sollte, also im kindlichen Gedanken zu, ja, so war das draußen.
Und warum haben Sie es nicht angesprochen zu Hause? Das wäre jetzt ja, sagen wir mal, naheliegend, dass man dann zu Hause sagt, Mama, Papa, ich wäre da gemobbt, ich wäre da. Warum haben Sie sich das nicht getraut? Oder an was lag es, dass Sie da nicht drüber gesprochen haben?
Ich meine, wir waren vier Kinder zu Hause. Meine Eltern waren schon sehr beschäftigt. Ich hatte liebevolle Eltern. Aber ich habe es irgendwie nicht getraut anzusprechen. Ich weiß nicht warum. Also ich kann es mir im Nachhinein nur so erklären, dass ich da nicht weiter zu Last fallen wollte, vielleicht mit meinen Schwierigkeiten oder Problemen draußen. So kann ich mir das im Nachhinein erklären, aber ich habe mich nicht getraut, ganz einfach.
Dann war die Schulzeit rum. Was gab es für Träume oder für Wünsche in beruflicher Hinsicht? Gerade wenn die Schule jetzt so unschön war, dann hat man ja vielleicht noch mehr den Wunsch, dass sie endlich zu Ende ist und dass man etwas anderes machen kann.
Nun ja, das hat sich ja ein bisschen geändert, als ich dann in die Oberschule kam. Dort waren dann die Klassen ein bisschen gemischter. Dort habe ich mich auch wohlgefühlt. Ich war dann lange in der Schule, weil ich habe ja dann mein Abitur gemacht und dann auch noch studiert. Aber das aus der Kindheit ist geblieben. Also ich habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert und auch absolviert, 98 damals, lange her. Aber dieses Gefühl halt, irgendwie die Welt verbessern zu wollen, so Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, war immer da. Immer da, in der Richtung wollte ich was auch machen. Das konnte ich dann mit 40 tatsächlich erst, so im Jahr 2014, als ich mich so beruflich ein bisschen zurückgezogen habe und meine Initiative gründete, Pada Humanitas.
Da kommen wir gleich dazu. Dass wir, also diese Organisation Pada Humanitas gründet eigentlich dann in der Kindheit, könnte man sagen, oder in der Schulzeit, wo in dieser Ungerechtigkeit, die Sie damals wahrgenommen haben. Und war das ein Grund, dass Sie gesagt haben, da will ich jetzt was ändern und jetzt gründe ich eine Organisation, die sich stark macht für Menschen?
Ich denke, also wenn man das so ein bisschen für sich zusammenreimt, zusammen überlegt, dass es doch sehr stark schon in der Kindheit geprägt wurde. Dass man sich für die einsetzen möchte, die halt nicht ihre Stimme erheben können oder wollen oder dürfen, gibt es ja auch, vielleicht so ein bisschen Sprachrohr sein möchte, vielleicht dort helfen möchte. Und das hat so immer in mir gebrodelt. Es war immer, aber auch so unterdrückt. Und 2015 habe ich gesagt, jetzt oder nie. Jetzt bist du 40, du kannst jetzt, wer weiß, wie viele Jahre man noch hat. Ich habe in letzter Zeit eine Erfahrung gemacht, dass es ja auch schnell vorbei sein kann.
Wir müssen nicht alles auf einmal, sonst haben wir das ganze Pulver gleich verschossen. So schnell schießen die Preußen nicht. Ja. Ja. Dass wir erstmal beim einen bleiben, weil sonst, also mit 40 besser jetzt als nie. Ja. Und so was, dann haben Sie eine Organisation gegründet. Was hat die für Hintergrund und wie ist der Name und was bewirken Sie mit der Organisation?
Also die Initiative habe ich genannt Pada Humanitas. Ich wollte immer, wie gesagt, was im sozialen Bereich machen. Und damals war tatsächlich auch Social Media sehr hilfreich aufgrund der Informationsbeschaffung. Da wurde ich auf andere Initiativen und Vereine aufmerksam, die sich um Menschen ohne Obdach gekümmert haben. Man muss dazu sagen, als Westberliner, wir waren hier ja schon, als die Mauer noch stand, so ein bisschen beschützter und so der goldenen Glocke, ja. Obdachlosigkeit, damit bin ich nicht aufgewachsen in Berlin. Man wusste immer so am Bahnhof zu, gibt es einige, aber es war nicht so präsent wie heute. Und das kam mit dem Mauerfall, das kam mit der Öffnung der Grenzen und kam Obdachlosigkeit nach Berlin, nach Deutschland. Und das ist immer mehr in Augenschein getreten. Und das war ein Thema, das mich immer sehr berührt hat. Und ich habe mich damals entschieden, doch meine Hauptaufgabe in der Hilfe für Leute, für Menschen ohne Obdach zu setzen.
Ja.
Ja, und dann habe ich 2014 mich entschieden, die Initiative Pada Humanitas zu gründen. Und seitdem haben wir unzählige Hilfsaktionen realisieren können. Für obdachlose Menschen und bedürftige Menschen. Mhm. Man muss dazu sagen, es betrifft ja nicht nur Menschen ohne Obdach, sondern Hilfsbedürftige. Es sind ganz viele ältere Herrschaften bei uns, die zwar eine Wohnung haben, aber wo die Rente dann, ich sag's auf gut Deutsch, vorne und hinten nicht reicht. Die abends dann, wenn es dunkel ist, um von den Nachbarn nicht gesehen zu werden, Pfandflaschen sammeln gehen, weil sie sich schämen. Und wo das für das Tierfutter nicht reicht, die dann zu uns kommen. Wir versorgen sie halt mit Lebensmitteln, auch mit Tiernahrung, was sie dann für ihre Haustiere benötigen und solche Geschichten. Diese Bedürftigkeit betrifft viele alte Menschen auch, die zwar eine Wohnung haben, aber nicht zurechtkommen. Insbesondere von Altersarmut betroffen sind wirklich auch sehr viele Frauen, die dann Witwen sind, die dann vielleicht auch nicht wissen, ob ihnen noch was zusteht oder nicht zusteht, die sich auch schämen, vielleicht was zu beantragen und die auch nicht zurechtkommen, weil sich immer der Ehemann um die Schreibarbeiten und Behördengänge gekümmert hat. Also es sind die unterschiedlichsten Schicksalsschläge, die einem da begegnen.
Ja, und es ist ja dann bei solchen Menschen oft so, dass gerade das Tier der einzige Ansprechpartner und der einzige Freund ist, den man noch hat, ja. Und das für diese Menschen ja ein großes Glück ist, weil was man auch nicht vergessen darf, egal ob es jetzt Kinder betrifft oder ich habe das ja sehr stark in meinem Engagement für Kinder festgestellt oder alte Leute, Armut grenzt ja auch aus, ja. Also Armut grenzt ja auch aus und es ist ja dann am Ende nicht nur die materielle Armut, sondern auch geistige Armut und seelische Armut. Und die Menschen werden immer mehr ausgegrenzt und trauen sich dann irgendwann auch gar nicht mehr unter Menschen. Ja, das kommt noch dazu. Und das ist natürlich ein großes Drama. Und ich sehe das oft, wenn ich mit meinem Hund gehe, dann sind da Menschen im Park, Sommer wie Winter, liegen auf der Bank oder sitzen da Und da denke ich immer, mein Gott, wie gut geht's dir, dass du eine Wohnung hast, ein Dach über dem Kopf, ja. Und ich stecke dann immer schon was ein und gebe denen was. Und dann kommen, gibt's natürlich auch mal Menschen, die sagen, ja, aber wieso gibst du denen Geld? Dann gehen die und dann kaufen die nächste Flasche Bier. Habe ich gesagt, weißt du, Menschen zu helfen, gibt dir aber jetzt auch nicht das Recht, sie gleich zu bevormunden und sie zu erziehen.
Ja.
Es ist völlig egal, was sie mit dem Geld machen. Das geht, also wenn du was gibst, hast du jetzt aber nicht auch die Vormundschaft übernommen. Ich meine, was soll das denn? Das ist doch völlig egal, ob die sich jetzt ein Bier holen, einen Schnaps holen, ein Brot holen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist einfach für mich, dass ich ihnen irgendwie eine Freude mache, helfe, und es sind alte Menschen, sind auch ganz junge Menschen, die da sitzen, auch Menschen, bei denen man gar nicht erwarten würde, dass sie da sitzen. Und offensichtlich auch welche, ich beobachte ja, man guckt so das auch Kleidung an und ein bisschen so den Mensch an sich, die erst kurz auf der Straße sind, also wo man das Gefühl hat, die können noch nicht lange auf der Straße leben. Und dann komme ich immer, und gestern war ich da auch wieder, und da saß ein, und es ist ein jüngerer Mann, der da saß. Ich habe ihm auch schon ein paar Mal was gegeben. Und gestern dachte ich, ich habe schon gekramert in meinem Mandel, hatte aber keinen. Ich habe immer so einen 20-Euro-Schein drin und hatte aber keinen 20 und 10er. Und da hat er hat vorher nie gefragt. Er hat, das habe ich auch beobachtet, er hat nie gefragt, kann ich was haben? Und dann sagt er gestern, hallo, also sagt er, hast du was für mich? Dann habe ich gesagt, ich bin schon am Suchen, aber ich habe halt nur, ich finde nur Münzen heute, ich muss so. Naja, er hatte dann auch 5 Euro oder so bekommen, er hat sich auch gefreut. Aber es ist erstaunlich und es ist interessant, und es ist auch interessant, wie viel man aus diesen Menschen, wie viel man rauslesen kann, wenn man die Menschen da sieht. Und auch ältere Frauen, die eigentlich, wo man sieht, sie hatten wirklich bessere Zeiten, man sieht ja auch so ein bisschen im Gesicht eines Menschen, wie er gelebt und was er erlebt hat, die eigentlich einen Eindruck machten, als hätten sie, ja, als kämen sie aus guten Verhältnissen, und die dann da mit ihrem Koffer sitzen und durch die Gegend ziehen. Und das ist schon krass, also wenn man sich das vorstellt. Ich jammer ja schon, dass ich mit dem Hund raus muss, wenn es jetzt wieder regnet, 4-mal am Tag. Ja, wenn du aber dann nur draußen unterwegs bist und kein Dach über dem Kopf hast, also das ist schon schrecklich, ja.
Das ist richtig gehend. Grausam ist das. Ich mache das so lange und ich gehe dann auch in meine warme Wohnung und trockene Wohnung. Und ich muss den Kühlschrank öffnen, wenn ich Appetit auf was habe. Und ich nehme die Schicksale mit. Also es ist tatsächlich so, ich kann das dann nicht abstellen. Ich bin dann zu Hause, aber im Gedanken weiterhin dort. Und Sie haben sehr viel Wahres gesagt, Herr Glückler, mit der Bevormundung. Ich gebe auch Geld, aber ich mische mich nicht ein, wofür Sie das einsetzen in dem Moment, ja, weil ich darf auch nicht bevormunden. Das sind ganz viele Sachen passiert. Anfangs hat man sich geduzt, also dieses Duzen wurde automatisiert irgendwie in der Hilfe, bis eine Dame war das übrigens, meinte, ich habe Ihnen nicht erlaubt, mich zu duzen. Das war so ein Aha-Effekt bei mir, wo ich dachte, ja, die Dame hat recht, lieber Dieter. Nur weil diese Person jetzt ohne Obdach ist, kannst du dir nicht das Recht herausnehmen, dort zu duzen. Also bin ich sofort zum Sie übergegangen. Solche Geschichten, das sind so diese Respektsachen. Auch bei Essensausgaben, die wir machen, also wir achten darauf, dass wir dann auch vegan oder vegetarisch oder auch ohne Schweinefleisch dann Gerichte da haben, weil die müssen auch nicht alles essen und sie essen auch nicht alles. Nehmen sich das Recht, das ihnen auch zusteht, selbst zu entscheiden und selbst zu wählen, welche Nahrung man jetzt zu sich nehmen möchte. Also das sind ganz, ganz viele Punkte, die Sie hier sehr richtig erkannt haben, Herr Glückler.
Das ist so frappierend. Also erstaunlich kann man nicht sagen, weil es ist nicht erstaunlich, es ist frappierend, dass man immer wieder erlebt, dass man automatisch, dass Menschen oft automatisch das Recht abgesprochen wird, zu wählen, auch ihr Essen zu wählen, so nach dem Motto, da stellen die auch noch Ansprüche, sollen froh sein, dass man ihnen hilft und dass sie was zu essen kriegen. Nein, so ist das nicht. Also wir alle entscheiden ja, was wir essen wollen. Und ich meine, es ist ja schon dramatisch genug und traurig genug, dass man nun kein Dach über dem Kopf mehr hat, dass man auf der Straße leben muss, dass man nichts zu essen hat und dann auch noch das am Ende noch das Recht zu wählen genommen zu bekommen, dass man selber entscheiden kann, was man isst. Also das ist ja dann noch die Krönung, ja. Und also manchmal, es gibt auch Hilfen, die man dann besser gar nicht annehmen möchte. Also das kommt auch noch dazu. Und das müssen wir auch lernen.
Ich kann das auf den Punkt bringen.
Diese Arroganz, nur weil man angeblich was hilft. Also das ist aber auch nicht mit dem Herzen geholfen, sondern das ist aus einer Arroganz rausgeholfen. Und zu sagen, naja, also die sollen jetzt dankbar sein, dass ich was mache. Nein, müssen sie nicht, weil sie haben dich ja nicht drum gebeten, dass du das machst, ja.
Sie müssen das nicht. Und da gebe ich Ihnen erneut recht, weil mit den erhobenen Zeigefinger ist schon eine Art von Überlegenheit. Ich zeige meine Überlegenheit. Nein, das ist falsch. Auch wie ich den Fehler mit den Duzen begangen hatte, das ist auch falsch. Komplett falsch. Das habe ich mir ganz schnell wieder abgewöhnt. Wenn man hilft, dann muss man das würdevoll machen. Also ohne die Würde des anderen, des Gegenüber zu verletzen oder zu berühren. Also das ist hochsensibel und da muss man wirklich behutsam vorgehen. Behutsam vorgehen. Einige Leute hier bei mir jetzt, also ich wohne ja hier in Wilmersdorf-Charlottenburg und unter der S-Bahn Brücke Charlottenburg, da sind immer Leute, zu denen ich erst nach einer langen Zeit Kontakt aufnehmen konnte. Ich habe es ewig versucht, aber den Zugang erst nach langen, langen und vielen Versuchen geschafft habe. Und erst dann, als sie mich kannten vom Sehen, von meinen Versuchen her, auch ein bisschen von der Hartnäckigkeit her und Vertrauen gefasst hatten, erst dann waren sie auch bereit, mit mir zu kommunizieren und Hilfe anzunehmen. Die haben vorher nichts angenommen. Also man muss das machen, dass sich die Leute in ihrer Würde nicht verletzt fühlen. Und das macht man, indem man sie einfach nicht verletzt in ihrer Würde und respektvoll an diese Menschen herangeht.
Ja, es gibt ja diesen tollen Paragraphen, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber davon merkt man leider nicht viel im täglichen Leben. Und man hat auch das Gefühl, letztendlich auch durch Corona sind die Menschen also nicht weiter zusammengewachsen und es ist jetzt also nicht unbedingt alles angenehmer geworden, sondern der Ton ist rauer geworden, man hat weniger Empathie für andere, man fast nur noch auf sich fixiert, auf sein Leid und das ist das Größte und es ist auch alles sehr mittelmäßig geworden. Also wir sind sehr im Mittelmaß verankert, und zwar in dem, sei es in den Ansprüchen, in den Anstrengungen, die man unternimmt, aber auch in dem, aber auch im Helfen gegenüber anderen. Also es wird nichts mehr aus dem Vollen gemacht. Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir beenden müssen, dass wir wirklich wieder beginnen, Dinge mit Leidenschaft zu machen, mit Hingabe und anstatt immer gleich aggressiv zu werden und zu jammern und auch ein bisschen verständnisvoll zu werden und anderen zu helfen, für andere da zu sein. Ja, das ist ganz wichtig, weil im Moment ist es eigentlich so, dass ich das Gefühl habe, jeder ist sich selbst der Nächste. Ja?
Ja.
Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir am Ende des Tages alle nicht allein existieren können. Wir können alle nur miteinander existieren. Also um unser Essen zu bekommen, um einen Kasten Wasser zu bekommen, brauchen wir unzählige Menschen. Also man braucht erstmal jemanden, der das Wasser abfüllt, der die Flaschen macht, der den Kasten macht, der das abfüllt, der es irgendwo lagert. Dann muss es jemand holen, muss es jemand bringen, dann muss es wieder jemand von dort zu uns bringen. Also wie viele Leute da involviert sind, das bist derselbe bei Kleidungsstücken, bei allem. Es geht nicht ohne die anderen. Ja. Und wenn man sich das mal ein bisschen klar wird, dann könnte man auch ein bisschen umdenken und vielleicht auch ein bisschen weniger egoistisch sein und ein bisschen mehr Verständnis zeigen und auch ein bisschen mehr die anderen Menschen umarmen, anstatt sie anzugreifen, anstatt die Fäuste zu ballen. Mhm. Aber das ist ein schwieriges Thema und das kann man eigentlich nur ändern, indem man selbst mit gutem Beispiel vorangeht und man kann vor allem die Menschen nicht ändern, sondern nur die Reaktion auf ihre Aktionen ändern. Ja? Also, dass man anders darauf reagiert. Und wenn immer alle sagen, ich als Einzelner, was kann ich erreichen? Das sage ich immer, was konnte Mutter Teresa erreichen? Was konnte Gandhi erreichen? Also ein Einzelner kann sehr viel erreichen. Und es ist ja so, ein Einzelner hat ja auch in seinem Umfeld immer dann gleich wieder Menschen, die dann vielleicht auch inspiriert werden durch das und sagen, ach Mensch, er hat eigentlich recht, könnte ich ja auch mal was machen. Also nicht immer nur fordern, auch nicht immer nur nach dem Staat rufen und nach Kirchen und was, sondern auch würde ich mal selber sagen, was kann ich tun für die anderen? Nicht immer nur, was können die anderen für mich tun? Ja, das, denke ich, ist ein ganz interessantes Thema, ja.
Ja, und es fängt auch schon im Kleinen an, weil ehrenamtlich sich zu engagieren bedeutet nämlich auch, also es muss ja nicht unbedingt sein, dass man draußen was macht. Wenn man merkt, die Nachbarin ist ein bisschen älter, sie kommt nicht mehr zum Einkaufen, ihr das mal anbieten. Ja, das ist ja auch schon mal ehrenamtlich. Zum Beispiel so jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ein Einzelner kann sehr viel bewirken in seinem Umfeld. Er kann Leute dazu begeistern, vielleicht auch sich zu engagieren, zu helfen und sei es auch nur durch Kleinigkeiten. Die Welt, genau wie Sie richtig gesagt haben, Herr Glückler, funktioniert nur in der Balance. Also so die Zivilisation. Das Beispiel mit dem Kasten Wasser war doch ganz hervorragend dafür. Wie selbstverständlich holen wir uns unser Wasser oder lassen es uns liefern mittlerweile, geht da keiner mehr einkaufen. Und man weiß nicht, wie viele Menschen daran gearbeitet haben, diese Flasche Wasser, die ich jetzt hier öffne und trinke, herzustellen, dass ich in den Genuss komme. Wenn man das verinnerlicht, dann merkt man, dass die Zivilisation nur durch Zusammenhalt funktionieren kann. Und es ist doch eigentlich so in der Natur. Sollte es so sein, das sage ich immer, der Stärkere hilft dem Schwächeren. Der Sehende hilft dem Blinden. Der Hörende hilft dem Tauben. Ja, in diesem Zusammenspiel, wenn man das auf der Waage abwägt, wenn ein Gleichgewicht ist, wenn eine Balance vorhanden hat, dann funktioniert auch die Welt. So sehe ich das.
Es kommt ja noch was dazu. Und da fängt das schon an. Ich sage oft, wenn Menschen so am Jammern sind, also wir sind heute so wahnsinnig am Jammern und alles ist furchtbar, leben aber in einem der reichsten Länder der Erde. Also es fängt ja schon morgens mal auf. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Demut und Dankbarkeit, dass es einem besser geht. Also wenn man morgens aufwacht, kann man ja auch schon mal, sagt man, ja, das sagen die ja, für was soll ich dankbar sein? Meinem beschissenen Leben. Wenn ich morgens aufwache, dann bin ich schon mal dankbar, dass ich aufwache. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich aufwache. Ja? Es ist auch, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, in einem Bett liege. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich sehen kann, dass ich mit meinen Augen sehen kann. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich meine Hände, meine Füße bewegen kann, dass es mir gut geht. Also es gibt so viele Dinge. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich einen Wasserhahn habe, den ich aufdrehe, aus dem Wasser kommt. Es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt, die haben das nicht. Da kommt kein Wasser aus einem Hahn. Und wenn die Wasser brauchen, dann müssen sie ganz weit laufen. Wenn sie Glück haben, dann finden sie einen Brunnen und haben Wasser. Und wenn es dumm läuft, haben sie keins und müssen gucken, wie sie sich damit mit Minderwert Wasser irgendwie behelfen oder also das muss man auch mal überlegen und anstatt immer zu jammern und auf hohem Niveau und nur zu alles anzuführen, was schlecht ist, gibt es ja auch ganz, ganz viele Dinge, wo man eigentlich sagen kann, mein Gott, wie gut geht's mir und wie reich bin ich und dass ich das alles habe und dass ich diese Möglichkeiten habe, ja, und ich komme ja auch aus einer sehr schwierigen Kindheit und was ich erreicht habe, habe ich mir auch selber erschaffen und dann deshalb kann ich da auch sehr gut drüber reden, weil mir kann man den Vorwurf nicht machen, dass man sagt, naja gut, aber sie sind ja auch mit einem goldenen Löffel geboren und so, aber auch das ist egal. Also auch das ist unerheblich. Ist auch egal, ob jemand, und wenn jemand mit Milliarden geboren ist, dann ist das trotzdem keine Frage. Das sind oft Menschen, die aber dankbar sind und die dankbar sind, die sich freuen und die dankbar sind dafür, dass sie Wasser haben, dass sie gutes Essen haben und die auch sehr viel für andere tun. Aber wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die über viele Jahrhunderte durch Kirche und auch durch Staat den Menschen klein gehalten hat, drangsaliert hat und Menschen konnten nicht lesen, nicht schreiben und den Menschen gesagt hat, dass sie klein sind und ihnen eingetrichtert hat, ihr seid arm, weil die Reichen das Geld haben. Und dieser Neid und dieser Missgunst, der ist ja eingepflanzt in uns. Ja? Und bei vielen ist das ja, ist der halt der vorrangige, das vorrangige Wesen, das sie prägt. Und das ist das Problem. Es ist völlig unerheblich, ob der Nachbar nebenan 20 Rolls-Royce und 300 Millionen hat oder nicht. Ich habe deshalb nicht mehr und nicht weniger. Ja, also ich habe nur als junger Mann Mensch erlebt, ich hatte nie Neid, wenn man so auf reiche Menschen trifft und begeistert ist von dem, was die haben und sich erfreut und interessant ist, spannend ist, ja, dann wird man auch immer eingeladen und dann fährt man da auch gut, dann wird man eingeladen, ist auf tollen Events, wenn man aber natürlich gleich bösartig und neidisch wird, wer will denn so jemand einladen, dann hält man ihn fern, ja. Und das ist ein großes Problem und das ist leider vom Gefühl her in Zeiten von Corona nicht besser geworden, im Gegenteil. Ich finde, der Neid hat sich noch multipliziert und dieses übereinander herfahren, andere sezieren, andere beurteilen, verurteilen. Und insgesamt ist die Not noch größer geworden. Und deshalb finde ich es großartig, dass Sie sich da engagieren und sich kümmern, ja. Sich kümmern. Und wie viele Menschen arbeiten mit Ihnen in Ihrer, also auch ehrenamtlich und so in Ihrer Organisation?
Also dazu muss ich sagen, ich möchte auf zwei Punkte kurz eingehen, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Mit dem seit Corona, da haben Sie vollkommen recht, Herr Glückler. Also seit Corona herrscht noch mehr Ellenbogenmentalität. Der Stärkere überlebt. So, das hat sich so noch mehr eingebürgert. Das ist ganz grausam geworden und das spiegelt sich aber auch wieder im Verhalten. Es ist im Moment damit komme ich auf die zweite Frage. Wie viele bei mir arbeiten? Ehrenamtliche Menschen, also Menschen zu ehrenamtlicher Arbeit zu motivieren, war immer schwer. Es gibt einen erschreckenden Mangel an Menschen, die bereit sind, unentgeltlich und ehrenamtlich was zu machen. Aber seit Corona, seitdem die Angst vorherrscht und der Stärkere gewinnt, diese Mentalität sich durchgesetzt hat und man Angst hat vor Ansteckung und weil man das besonders stark vermutet bei Leuten ohne Obdach, ist der Anteil an Ehrenamtlern so dermaßen gering geworden. Es herrscht so ein Mangel an Menschen, die sich wieder motivieren und begeistern können für ein Ehrenamt, wie noch nie vorher im Moment. Also das ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, Leute für Aktionen zu gewinnen, die dann auch persönlich dabei sind, je nachdem. Also im Moment ist das wirklich für mich ein Klinkenputzen, aber ich mache das gerne. Es ist sehr anstrengend geworden mittlerweile, aber ich mache es trotzdem gerne, weil es den Menschen zugutekommt. Das ist meine Antriebsfeder. Dann erniedrige ich mich halt auch mal, aber ich erreiche damit das Ziel, dass anderen geholfen wird. Das ist vollkommen in Ordnung. Und bei meinen Aktionen, das hängt vom Umfang ab. Also wir machen ja von kleineren Laufaktionen, wo manchmal 3-4 Leute ausreichen, bis zu größeren Aktionen. Jetzt übrigens zu Weihnachten, wo wir was Größeres wieder machen, ist im Planung gerade. Also da braucht man schon für so eine Aktion um die 20 Leute.
Und was für Menschen sind das, die Ihnen da helfen, die Sie unterstützen? Also vorwiegend Frauen, jüngere Menschen, reife, ältere Menschen, wer oder so? Also gehen Sie durch alle Gesellschaftsschichten, Altersschichten, kann man das sagen? Oder ist es so ein bestimmter Typ Mensch, der offen ist und sagt, ich das unterstütze und da ich bin bereit für ein Ehrenamt.
Das ist auch schon ein bisschen spooky. Also das ist immer so bei mir aus dem Gänsehautmoment. Wissen Sie, Herr Glückler, wer am meisten hilft? Tatsächlich die, die am wenigsten haben. Weil offensichtlich haben Sie das größte Verständnis für Armut, für Hilfsbedürftigkeit. Die, die am wenigsten zu teilen haben, teilen. Und das, ich habe gerade auch wieder eine Gänsehaut, während ich das erzähle. Das ist mir in diesen 10 Jahren, seitdem ich aktiv das mache, jedes Mal aufgefallen. Ich sage nicht, dass andere oder wohlhabendere oder gesündere Menschen das nicht machen. Aber überwiegend sind die Leute, die weniger haben, bereit, schneller bereit und öfter bereit zu helfen. Es ist meine Erfahrung.
Naja, das sagt man ja auch oft, wenn du in großer Not bist und dringend Geld brauchst, dann kriegst du das erstens von einem, der selber nicht viel hat, ja, der selber nicht viel hat und der dich unterstützt. Also wie gesagt, ich kenne natürlich auch viele wohlhabende Menschen, die sehr viel helfen. Es ist sicher was dran. Dazu kommt natürlich, dass jemand, der selber nicht viel Geld hat, natürlich auch eher Menschen um sich hat, die auch nicht viel haben, als jetzt einen Freundeskreis hat, der sehr wohlhabend ist, sehr reich ist. Ja. Also, und man kann jetzt ja auch nur jemanden fragen, den man gut kennt. Also einen Fremden zu fragen, ist natürlich auch schwierig. Ja. Dazu muss man natürlich sagen, dass wohlhabende Menschen auch jeden Tag überflutet werden mit und prominente Menschen mit Anfragen und mit Bitten. Also das ist ja eine solche Flut an Bitten, die erscheinen. Und da geht es von Kleinigkeiten bis zu Bitten, dass Menschen einem schreiben, sie wollen 500.000 Euro geschenkt bekommen. Ja. Also das muss man natürlich auch sehen. Aber ich denke, wenn jeder ein bisschen versucht, da zu helfen, wo er kann und das zu geben, was er kann, dann ist das schon ein großer Schritt. Und dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter, ja.
Auf jeden Fall, Herr Glückler, auf jeden Fall. Und ich sage ja nicht, dass reiche Leute nicht helfen. Die sind auf jeden Fall auch dabei. Die machen das dann vielleicht anders. Dann kommt vielleicht mal eine Spende oder sie schicken Sachen und machen das auch mit vollem Herzen. Und ich verstehe das mit den Anfragen. Die sind manchmal einfach nicht zu bewältigen und man kann nicht alles machen. Das ist halt nun mal so.
Also ich habe mich jetzt halt für Kinder und Tiere stark gemacht. Das ist so das, was ich mache. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt irgendwo draußen bin und ich sehe einen Menschen, der, wie ich ihn vorher sagte, nichts zu essen hat, dass ich dem nicht noch was in die Hand gebe und dass ich ihm Geld gebe. Das ist eine andere Sache. Aber mein Hauptaugenmerk ist auf Kinder und Tiere und ich finde es auch in Ordnung, dass man sich fokussiert, dass man sagt, das ist eben mein Ding und andere haben ja wieder ein anderes. Und wenn jeder was macht, kommt ja keiner zu kurz. Ja. Es ist nur so, ich erlebe das auch oft, es ist dann manchmal auch erstaunlich auf Social Media, es gibt dann Reaktionen, die natürlich sagen, toll, großartig, das finde ich toll, dass Herr Glückler das macht. Und dann gibt es natürlich wieder welche, die gleich sagen, da könnte aber auch viel mehr machen und könnte auch selber noch groß spenden und da kann noch das und noch das. Und da denke ich immer wieder, das ist auch erstaunlich. Also man ist ja nicht mal da dann in der, oder ich poste etwas, dass wir etwas für Kinder machen und dass es so schön ist, ich mich bedanke, dass sich so viele Menschen engagieren. Und dann kommt als Rückantwort, wie man nur so fürchterlich aussehen könnte, wie ich und so schreckliche Leben habe. Dann habe ich geantwortet, eigentlich nicht, aber da habe ich geschrieben, was haben Sie jetzt eigentlich nicht verstanden in der Message hier? Weil ich meine, was haben denn jetzt meine Lippen mit meiner ganzen Message zu tun? Wir reden hier von Kindern in Not und dass wir denen helfen. Nicht mit da. Und was haben Sie nicht begriffen? Hat eine andere Dame geschrieben, wahrscheinlich sind neidisch. Ja? Und ich denke immer, mich erstaunt nichts mehr. Aber manchmal bin ich dann doch wieder erstaunt und denke, geht's noch? Also
absolut.
Ja, dann mach doch selber auch einfach mal etwas, ja. Und aber auch da ist es natürlich einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, der Nachbar soll doch mal machen, als selbst die Ärmel mal hochzukrempeln. Das ist das ist natürlich anstrengend, ja. Und so arg anstrengen will man sich ja oft auch nicht, ja.
Nee, und ich habe auch diese Erfahrung gemacht, dass wenn man angegriffen wird, was auch nicht selten vorkommt, es immer von Leuten ausgeht, die, sage ich mal, gar nichts machen in der Richtung. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aber da sehen Sie doch, wie verroht die Menschen teilweise sind. Wie kann man das eine mit dem anderen irgendwie in Zusammenhang bringen, anstatt zu sagen, lieber Herr Glückler, ich finde es toll, was Sie machen. Man will ja nicht mal gelobt werden.
Nee,
Warum muss man dann schlecht gemacht werden?
Er muss es auch nicht toll, oder Sie müssen es auch nicht toll finden.
Ja.
Aber man kann ja einfach dann auch den Mund mal halten vielleicht, ja?
Genau.
Man muss seinen seelischen Mülleimer über andere auskippen. Das ist das Allerwichtigste, ja? Aber damit, ich habe es vorher gesagt, man kann die Menschen nicht ändern, man kann nur seine Reaktion darauf ändern. Und am besten ist gar nicht reagieren.
Ich
finde es ganz großartig, dass Sie sich so engagieren. Ich finde es ganz großartig, dass so viele Menschen Sie unterstützen und dass es immer wieder Menschen gibt, die ehrenamtlich dann auch sagen, ich unterstütze das mit, ich bin damit an Bord. Das finde ich sehr, sehr toll. Und ich glaube, wir haben ein ganz wundervolles Gespräch geführt heute, das auch ein bisschen beleuchtet hat, ja, wie wichtig es ist zu helfen und wie groß die Not auch bei uns in Deutschland ist. Ja, also nicht nur im Ausland, weil das ist so im Moment ein bisschen, viele Organisationen und Institutionen kommen an ihre Grenzen, weil sehr viel im Ausland geholfen wird, was ja auch richtig ist, aber hier dann die Spenden plötzlich nicht mehr fließen. Und wir haben auch ganz viel Leid hier im Land und Menschen, die hier zu kämpfen haben. Und deshalb finde ich es auch großartig, das mache ich ja auch, dass es auch Menschen gibt, die sich auch hier stark machen. Ja. Und das finde ich ganz bemerkenswert, dass Sie das tun. Und wenn jetzt jemand Sie unterstützen möchte, in welcher Art und Weise auch immer, wie findet er Sie?
Im Internet ganz einfach auf meiner Homepage, da sind E-Mail-Adressen und auch ein Kontaktformular hinterlegt, www.dieterpadar.com.
Okay,
Herr Padar. So kann man mich kontaktieren.
Herr Padar, ich wünsche Ihnen erstmal einen wunderschönen Tag. Es war ein fantastisches Gespräch. Großartig, machen Sie weiter so. Und ich danke Ihnen und alles Liebe und frohe Weihnachten schon bald, ja. Und Sie sorgen ja dafür, dass viele Menschen auch jetzt schon ein bisschen eine schöne Vorweihnachtszeit haben. Das finde ich ganz großartig.
Wir versuchen es, lieber Herr Glückler. Und ich bedanke mich, dass ich an Ihrem Podcast teilnehmen durfte.
Dankeschön.
Es war mir eine Ehre und Freude. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Dankeschön. Vielen Dank. Ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.